Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin wie immer mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch an einem speziellen Tag. Es ist am Fabu sein Geburtstag. Happy Birthday.
Hoi Tobi, ja, merci vielmal. Freut mich sehr für Glückwünsche.
Schreibe dem alle.
Ja, sogar 30 Stunden Geburtstag, wie du vielleicht weisst.
Ja, du sitzt bei deutlich wärmeren Temperaturen am Podcast aufnehmen, als das gerade bei mir der Fall ist. Wo bist denn du?
Ja, ich bin in Nähe von Tampa im Moment, Familienferien, und habe schon gestern Abend Florida-Zeit natürlich die ersten Glückwünsche bekommen, also Mitternacht Schweizer Zeit. Wir machen da einen kleinen Rundtrip durch Florida, so familientechnisch natürlich. Wir werden Orlando besuchen, Vergnügungspark. Im Moment sind wir tatsächlich dort, wirklich 20 Meilen entfernt, wo heute eigentlich die weltweiten Sportschlagzeilen geschrieben werden, wie du aus NFL-Freund weisst.
Ich kann jetzt gerade sagen, du in Tampa plus dein Geburtstag und der Tom Brady tritt wenige Kilometer neben dir zurück. Ist das ein Zufall oder hast du da deine Finger im Spiel als Tom Brady-Hasser, wo du dich ja schon geoutet hast?
Lustig ist ja, dass er vor einem Jahr auch am 1. Februar, also an meinem Geburtstag, zurückgetreten ist. Ich glaube, 40 Tage später das Comeback verkündet hat. Vielleicht wird das ja wieder passieren. Lustig ist, ich war vorhin in einem Starbucks gewesen, wo es bekannt ist worden. Er hat, glaube ich, morgen um 6 Uhr Florida-Zeit den Club informiert und es war gerade recht aufregend in diesem Laden dort. Ja, und Tom Brady ist der Tom Brady, ist natürlich der grösste aktiv oder jetzt eben nicht mehr aktiv US-Sportler neben LeBron James. Ja, es ist gerade etwas los in den USA. Headlines um Headlines. Ich habe ihn nicht gern, wie du richtig gesagt hast, aber natürlich grosser Respekt vor seiner Karriere. Und das Interessante ist ja, hast du vielleicht gelesen, er hat schon einen Anschlussvertrag bei Fox Sports als Analyst. 370 Millionen in 10 Jahren. Wir müssen dann noch einmal über das Honorar diskutieren, Tobi, gell?
Komm, wir kommen zu unserer Paradedisziplin. Und zwar hat es auch dort viele Schlagzeilen gegeben in den letzten Stunden und Tagen. Deadline Day. Bebo, ich habe das Gefühl, seit ich im Fußball-Business arbeite, ist das einer der spannendsten Deadline-Days. Ich habe bis am 11, halb 12 Uhr Mitternacht wirklich extrem gespannt, dass Twitter-Feeds und die Livestreams, die es gegeben hat, von gewissen Transfer-Experten geschaut. Also es ist, ich weiß nicht, wie es dir gegangen
ist. Ja, ich war natürlich von der Zeit her ein bisschen gäbiger gewesen. Ganz grundsätzlich mal gefragt, bevor wir über die einzelnen Transfers vielleicht reden. Wie findest du das? Ich meine, das ist ein Milliarden-Business, Fußball. Und es ist ja nichts Neues, dass da am letzten Tag unglaublich viele Deals über die Bühne gehen. Spricht das dafür oder dagegen, dass da gut geschafft wird? Was findest du?
Ist es nicht auch einfach oft so, das haben wir jetzt schon genug Beispiele gesehen, dass es so ein bisschen einen Domino-Effekt gibt? Wenn irgendetwas mal durchgeht, dann gibt es wie eine Reihe von Transfers, die nachher kommen, weil als Spieler müssen ersetzt werden und so weiter. Und ich glaube, das hat jetzt einfach, es hat bei gewissen Transfers extrem lang gekapert und gewisse Clubs haben halt das Ziel, was sie für Spieler holen wollen. Und dann, wenn sie alle zusammen haben, gibt es vielleicht noch kurzfristig Leute, wo jemand verzweifelt wollen. Es gibt jetzt auch Manchester United so ein Beispiel, wo der Christian Eriksen sich verletzt, wo es dann halt kurzfristig noch schaut, ob es jetzt einen Sabitzer von Bayern könnte bekommen. Also ich glaube nicht, bei Chelsea, da kommen wir jetzt sicher nachher dazu, bin ich mir nicht so sicher, ob es so gut geschafft worden ist, jetzt im einen Transfer, aber grundsätzlich spricht das nicht zwingend dafür, dass Clubs nicht gut schaffen, dann am letzten Tag noch so viel los ist. Oder hast du einen anderen Eindruck?
Ja, ich finde zwei Punkte, die ich ein bisschen komisch beurteile oder die ich ein bisschen komisch finde. Einerseits natürlich ist es sowieso nicht so gut, das haben wir schon mal diskutiert, finde ich, im Winter die Spieler zu holen, wo du keine richtige Vorbereitung hast. Die kommen in ein Team rein, jetzt besonders ein Deadline-Day, wo die Saison ja wieder läuft überall, wo voll im Saft ist, finde ich nicht ideal. Und das andere ist, am 5. Januar einen Spieler zu holen, ist ja noch eins. Aber jetzt am 31. eben, heute ist vielleicht gerade ein Match, am Wochenende ist der nächste, englische Woche um englische Woche. Finde ich nicht ideal. Mir ist schon klar, dass vielleicht zum Teil der Preis noch sinkt im letzten Moment. Aber dass so viel Transfers, ja, vorhin schnell eine Liste angeschaut, nur der Deadline Day, der Top 5 liegen, es sind, glaube ich, etwa 100 Transfers. Natürlich ist 90 davon unwichtig, aber gleich, das finde ich nicht gut. Jetzt stell dir mal vor, du würdest mehr verpflichten als Schreiber für 20 Minuten für die WM, und würdest beim Tag vor dem Abflug die WM unter Vertrag nehmen und irgendwo herschicken. Wäre nicht ideal, wobei mit mir könntest du das vielleicht machen, aber du weißt, was ich dir sagen
will. Ja, aber da gibt es ja Spieler, die noch während der WM-Vorbereitung nachnominiert worden sind wegen Verletzungen und so weiter. Also, ja.
Einverstanden.
Ich glaube, es ist zum Teil einfach auch, ergeben sich spontane Sachen, weil eben Clubs irgendwie spontan etwas wollen. Es gibt vielleicht Spieler, die dann unzufrieden sind und noch mit Wünschen kommen. Ja, es gibt unterschiedliche Themen. Ich möchte eigentlich dich fragen zuerst mal, welches ist der verrückteste Transfer oder vielleicht der beste? Sag mal, verrückt kann ja negativ sein, der beste Transfer. Aus deiner Sicht in dieser Wintertransferperiode?
Ja, der João Cancelo ist eigentlich schon seit Jahren, nicht erst seit er bei Inter Mailand gespielt hat, einer meiner Top 5 Lieblingsspieler, ist der beste Aussenverteidiger der Welt, kann links, rechts, technisch perfekt, überragender Kicker, Pep Guardiola-Spieler, ich weiss nicht genau, was da passiert ist bei Manchester City, ich finde es mega clever von Bayern, wo er ein gutes Transferfenster hatte, dass sie ihn geholt haben, wo er einfach absolute Weltklasse ist, sofort integriert wird sein. Und das ist für mich der beste Transfer. Völlig überraschend. Out of the blue für mich. Oder für alle wahrscheinlich. Der verrückteste, ist noch schwierig zu sagen, der Isco. Isco sagt man wahrscheinlich wieder eine Frage für die Sprachhelfer hier beim Podcast. Zu Union Berlin wäre natürlich sehr crazy gewesen. Hat ja nicht geklappt. Da kommen wir auch noch dazu. Ich gehe davon aus, du orientierst dich in der Premier League. Und willst du uns jetzt erzählen, was dort wahnsinnig gut ist oder schlecht?
Nein, ich bin absolut bei dir. Cancelo von Manchester City zu Bayern München, den finde ich wirklich richtig dicke Post, weil er auch so überraschend gekommen ist, wie du richtig sagst, oder? Es hat keinen Artikel gegeben, der auf das Interesse, auf Gespräche, auf irgendetwas hingedeutet hat. Und die erste Meldung, die raus ist in England, ist gewesen, der geht zu Bayern. Es ist eigentlich schon eingedeutet. Der ist auf dem Flug nach München und dann sind alle in Ausnahmezustand geraten. Und das, wie du richtig sagst, also vor der WM ist der noch Weltklasse gewesen. Ich hatte auch in meinem Fantasy-Spiel für Premier League, der hat absoluten Punktegarant gewesen. Also viel Goal, eben links, rechts, vielseitig einsetzbar. Und dann ist irgendwie, während der WM ist er schon, hat zwar die Gruppenspiele gemacht, nachher der K.O.-Spiel nicht mehr von Anfang an gewesen bei Portugal. Und als er dann zurückgekommen ist, ist einfach irgendetwas passiert, wo also so schnell von Prädikat vielleicht wirklich absolute Weltklasse zu, wir geben dann jetzt zu Bayern ab, zu einem Konkurrent um einen Champions League Titel, finde ich schon. Es hat mich extrem überrascht, das habe ich nicht gesehen.
Ja, es ist cool, dass du es erwähnst mit der WM, wo ich habe ja ein bisschen Herz für Portugal und habe mich dort eigentlich aufgeregt, dass er auf dem Mannheim spielt. Wobei der Trainer von den Portugiesen, der Fernando Santos, ist natürlich ein Defensivtrainer und wenn der Cancelo vielleicht eine Schwäche hat, der ist sein Defensivverhalten. Er spielt bei Manchester City oder hat bei Manchester City in einem sehr offensiv orientierten Team gespielt. Und Guardiola hat auf ihn gesetzt. Was nachher bei Manchester City jetzt im Januar passiert ist, werden wir sicher noch erfahren. Er hat ja ein- oder zweimal nicht gespielt. Völlig überraschend, die wichtigen Spiele. Vielleicht haben sie irgendwie Krach bekommen. Keine Ahnung, vielleicht hat es private Gründe. Er ist, glaube ich, erst 28 oder 29, also im besten Alter. Ein wunderbarer Transfer. Okay, ich glaube, die Option ist 70 Millionen Euro im Sommer. Also ganz günstig wird er nicht sein, für nicht den gleichen eben 29-Jährigen. Aber top, top, top. Und es zeigt, dass die Bundesliga oder mindestens Bayern München auf absolutem Spitzenlevel kann mithalten, wenn es um Transfers geht.
Absolut. Und ich kann auch an dieser, also zum einen vielleicht schnell ausholen, in England wird diskutiert, dass er, glaube ich, wirklich Trainingsleistungen sind nicht so zufriedenstellend gewesen nach der WM. Und es gibt, hat, glaube ich, ein oder zwei Momente gegeben vor einem, oder nach einem Arsenal-Spiel, in der Liga, wo er überhaupt nicht zufrieden war, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Klar, ich glaube, alle Fußballer, die du und ich kennen, die wollen spielen, in der Regel. Und wenn einer wirklich eine Hinrunde spielt, wo von uns beiden mit der Weltklasse beurteilt wird und dann halt plötzlich nicht mehr in der Startelf steht, kann ich auch verstehen, dass man dann vielleicht ein bisschen enttäuscht ist oder sich im Ärger auch Luft macht. Und bei Manchester City heisst es in dem Fall Guardiola akzeptiert keine Widerworte und weg damit. Aber, vielleicht noch, sorry, wenn ich noch da ergänze, die 70 Millionen, ist das realistisch, dass die Ablösesumme ziehen? Was denkst du? Ich habe gefunden, das ist noch wirklich noch recht viel. Sein Marktwert ist bei 65.
Ja, ich glaube, es ist realistisch, hängt ein bisschen davon ab, was sonst noch passiert. Der Pavard will ja weg bei Bayern, spielt da, Halsen spielt rechts. Es ist schon realistisch, wo er halt einfach die nächsten 4-5 Jahre Spitzenleistung auf Top-Level garantiert. Bayern München ist, glaube ich, ein umgänglicher Typ. Trainingsleistungen kann ich jetzt nicht beurteilen, wie die gewesen sind. Schon WM, eben wie du richtig erwähnt hast, ist irgendetwas Komisches passiert mit ihm. Es gibt manchmal so Situationen, vielleicht ist privat irgendetwas los. Darum ist es auch noch clever von Bayern mal leihweise bis im Sommer mal schauen, wie er sich verhaltet, wie er spielt, und dann können sie im Sommer immer noch entscheiden, was sie machen. Mir dünkt es mehr auch speziell, dass Manchester City, wo ja vielleicht der beste Club der Welt ist, oder einer von der erfolgreichsten, einer von den Top 5 Spielern einfach ohne Ersatz lassen geht. Mit der Saison, eben, da muss wirklich irgendetwas Schwerwiegendes passiert sein. Und für mich sind sie durch diesen Transfer natürlich schon ein bisschen der Verlierer vom Januar. Wenn ich sehe, was dein Lieblingsteam Chelsea veranstaltet hat, was Arsenal sehr clever gemacht hat. Gestern haben sie noch am Deadline Day Jorginho bekommen. Und einer von meinen Lieblingsspielern von Chelsea, zentrales Mittelfeld, ist auch gute Unterstützung und Ergänzung zum Granit Xhaka dort auf dieser Position. Ja, sie machen es gut, Arsenal, mit weniger Geld als Chelsea, und City ist irgendwie nicht besser geworden im Januar.
Man könnte höchstens, was ich mir überlegt habe, ich kenne Leute in meinem Umfeld, die durchaus befreundet sind mit dem Benjamin Mendy. Der, wo jetzt, glaube, was ist es? Schon bald 1,5 Jahre weg vom Fenster ist. Linksverteidiger von Manchester City hat mehrere Vergewaltigungs- und sexuelle Nötigungsanklagen. Ganz im Detail kenne ich alle Vorwürfe nicht. Ist auch in U-Haft gewesen. Ist jetzt von einem Grossteil, glaube, freigesprochen worden in England. Und hat immer noch Vertrag bei Manchester City. Es besteht die Möglichkeit, dass der jetzt schon in der Rückrunde wieder für Manchester City spielt.
Das kann ich nicht beantworten. Hast du auch gelesen? Okay, aber der hat jetzt 1,5 Jahre oder noch länger nicht auf höchstem Niveau gespielt. Ist belastet durch seine Geschichte. Zu Recht belastet. Und, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube wirklich, da ist irgendetwas Zwischenmenschliches passiert. Guardiola oder Cancelo, für wer, dass sich der Club entscheidet oder gegen wer, ist dann relativ logisch. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, und sie werden sicher im Sommer auch wieder reagieren auf dem Transfermarkt. Sie haben sie sind ein bisschen zurückhaltender gewesen in letzter Zeit. Es läuft noch ja auch nicht so schlecht, jetzt abgesehen vom Champions League-Titel, wo sie einfach nachher rennen. Ich glaube, da hat es keinen Zusammenhang. Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Okay. Dann kommen wir doch zu Chelsea. Du hast die vorher schon erwähnt. Arsenal können wir wirklich schnell abhaken. Die haben den Jorginho geholt, wo vielen Schweizer Fußballfans nicht nur von Chelsea ein Begriff ist oder von Napoli, sondern auch, weil er gegen den Jan Sommer Penalty verschossen hat. Oder?
Zwei sogar.
Ein sicher super Transfer für 13 Millionen. Ich glaube, das ist etwas, eben, wie du richtig sagst, in der Breite für jetzt den Endspurt in der Premier League wirklich starke Verpflichtung. Den Trussard haben wir schon erwähnt, von Brighton, der unbedingt hat wegdaten, der zu den Leistungsträgern gehört. Der andere von Brighton haben es nicht bekommen, sonst haben sie wirklich ein bisschen Pech gehabt, habe ich gefunden. Arsenal hat vieles wollen, aber nicht. Sonst Mudrik eben haben wir ja auch diskutiert, letztes Mal. Chelsea hat unglaublich Gas gegeben. Es gibt den Fabrizio Romano, ich habe dem gestern noch zugelassen, der hat einen Livestream gemacht. Ist so eine Art Transfer-Influencer. Wie fest, also wirklich gut vernetzt ist, da gibt es ja Diskussionen oder über einfach alle Medienberichterstattungen so ein bisschen zusammen als seinen Content verkauft. Vielleicht ist auch etwas dazwischen. Auf jeden Fall hat er gesagt, was Chelsea geleistet hat in diesem Wintertransferfenster, das sei unglaublich stark. Die haben wirklich auch langfristig richtig, richtig gute Spieler gekauft. Und jetzt haben sie wirklich eine Stunde vor Schluss, Transferschluss, der Enzo Fernandes eingedeutet für rund 125 Millionen. Teuerste Transfer in der Premier League. Muss man auch zuerst mal schaffen. Für einen 22-jährigen Argentinier, wo vielleicht nicht alle so auf dem Radar kamen bis zu der WM, oder?
Ja, ich gehe einig mit dem Fabrizio Romano. Jetzt mittlerweile ist es wirklich das Top-Transferfenster. Ich habe schon gesagt, auch was ich von Eindhoven geholt habe, letztes Mal, Superflügel. Sie haben junge Spieler geholt, entwicklungsfähige Spieler. Natürlich haben sie wahnsinnig viel Geld in die Finger genommen. Du kannst uns die genaue Summe, Sommer und Winter sicher nicht noch liefern. Mehrere hundert Millionen.
611 ja. Millionen.
Euro, crazy, oder? Ja. Und dass sie dort Löhne so noch gar nicht drin für die nächsten fünf Jahre. Und sie bescheissen ja, weisst, mit dem, wie sie Verträge auf 7-8 Jahre strecken, damit sie sie bilanztechnisch besser können abschreiben. Aber egal, Schutten ist ein Abbild von Gesellschaft und wo wird nicht beschissen, wenn wir gerade sehr, ehrlich sein. Aber rein von den Spielern her machen sie es wirklich gut gemacht. Und auch Fernandes, habe ich möglicherweise schon mal erwähnt, ich tue jetzt noch ein bisschen rennen, wäre im Sommer eigentlich zu Inter gekommen. Inter hat halt kein Geld, dann ist er auf Argentinien, auf Portugal für irgendwie 18 Millionen oder 15 Millionen. Jetzt fast ein 10-fach Wiederverkaufswert. Riesenkicker hat eine gute WM gespielt im zentralen Mittelfeld von Argentinien. Ist natürlich eine unfassbare Summe, finde ich, für dass er eben erst ein halbes Jahr in Europa ist, dass er eigentlich noch nicht unglaublich tiefe Spuren hinterlassen hat. Aber wird natürlich das Team verstärken, verjüngen. Und im Sommer kommt ja schon ein Kunku von RB Leipzig, den ich sehr viel halte, französischer Stürmer. Also ja, der Trainer hat, glaube ich, kürzlich einen Spruch gesagt, ja, mit 35 Spielern zu arbeiten, ist ja auch nicht einfach bei Chelsea, aber sie werden ja da wieder Spieler verkaufen, wie jetzt zum Beispiel der Jorginho. Ja, gratuliere Tobi, du hast das gute Team ausgewählt, das sind aufregende Jahre, die auf Chelsea warten.
Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, also wenn man den Kader anschaut, wirklich auch mit dem, was sie schon haben, das haben wir ja, glaube ich, letzte Woche auch schon analysiert, unfassbare Qualität. Bis vielleicht auf die Mittelsturmposition, aber also auch doppelt besetzt, zum Teil dreifach, wirklich unfassbar gut. Was ich mir ein bisschen Sorgen mache, ich glaube, der Enzo Fernandes könnte jetzt auch panisch noch eingedeutet haben gestern, weil die UEFA oder die FIFA hat ja gesagt, sie möchten auf ihren Vertragswahnsinn reagieren, dass man nicht mehr 8,5 Jahre Vertrag machen und das eben dann so über die 8,5 Jahre Transfer abschreiben in der Bilanz zum Fairplay, also Financial Fairplay beschissen. Vielleicht haben sie auch auf das reagiert. Und was ich mich jetzt aber frage, die haben 611 Millionen ausgegeben in den letzten 8 Monaten oder 7 Monaten. Könnte das sein, dass man in 2, 3, 4 Jahren davon redet, dass das nächste Barcelona ist? Weil die einfach jetzt mal Vollgas Kohle rausgehauen hat, dann wird es vielleicht nicht so, wie die Ami-Besitzer das gerechnet haben, weil Geld kauft ja dann auch nicht Champions League, wie wir alle wissen. Und dann verschwindet die, oder ich weiß auch nicht, es gibt wieder Sanktionen gegen Besitzer und dann hat er kein Geld mehr und dann ist plötzlich alles komplett im Sein.
Ich glaube, das kannst du fast besser beurteilen, wo du näher dran bist. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, weil es dermassen viel Geld im Spiel ist, was man wieder gehört hat, Auslandrechte ja letzten Herbst wieder neu in gewissen Ländern verkauft worden, von der Premier League, TV-Recht. Das sind unfassbare Summen, die da im Spiel sind. Natürlich ist es ein High-Risk-Game, ein bisschen, aber es ist besser abgestützt als in Spanien und Italien. Haben wir auch schon diskutiert, wo die Premier League halt einfach ein Geldesel ist. Schwierig zu beurteilen, weil sie natürlich weiter vor allem 9 rumgurken, der wird schwierig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, sie haben wirklich jetzt sehr gute Spieler gehabt, junge Spieler, und sie sind weiter jetzt als Liverpool, als das Manchester United, ich finde auch als das Arsenal, trotz dieser Saison. Und sie könnten, finde ich, die nächsten Jahre schon dominieren. Ich weiss noch nicht genau, was ich vom Trainer soll halten, da ist dieses Urteil sicher aussagekräftiger, aber ganz grundsätzlich hat Chelsea reagiert auf schwierige Jahre und ist auf einem guten Weg, meiner Meinung nach.
Trainer, habe ich ja auch schon mehrmals gesagt, weiss ich nicht genau, was ich von ihm halten soll. Immer noch nicht. Er wirkt wie ein sehr sympathischer Mensch. Hat sich auch ein bisschen verändert, jetzt, wo er im ganz grossen Rampenlicht ist. Auch seine Frisur ist anders geworden. Er ist ein bisschen eitler geworden, gefühlt. Ist bekannt, dass ich den Thomas Tuchel vermisse bei Chelsea. Aber ja, vielleicht noch schnell ein harter Cut, Haris Seferovic, nicht viel mit Chelsea zu tun aktuell, aber der geht zu Celta Vigo, ist weiter ausgelehnt worden von Benfica zu Celta Vigo. Was haltest du von dem Transfer? Kann er nochmal der Haris werden, der Mann aus Sursee, wie er war für ein paar Jahre?
Das war jetzt ein Deadline-Day-Übergang, möglichst viel, möglichst schnell, das gefällt mir, wir sind jetzt schnell unterwegs. Seferovic hat unbedingt müssen den Club wechseln. Ich hätte es jetzt für ihn besser gefunden, wenn er in die Schweiz wäre gekommen. Aber mir ist auch klar, dass kein Club, der ihn hätte können brauchen, seinen Lohn kann zahlen. Also sagen wir, das GC, Servet, höchstens Sion mit der nächsten Wildaktion. Die haben ja noch das Dojlikovic. Was ich übrigens sehr gut finde, an Darmstadt verkauft. Das ist ein super Stürmer, und endlich wird er zum Einsatz kommen, hoffentlich. Celta Vigo. Das Wichtigste ist für Haris Seferovic, dass er spielen kann. Weiss ich nicht, ob das der Fall ist. Es ist jetzt genau so ein Fall, wie ich am Anfang gesagt habe. Jetzt kommt der am 31. Januar oder 1. Februar. Läuft, dass ein super Datum ist, der 1. Februar in ein neues Team. Er kennt zwar das Land, aber gleich. Es ist alles wieder anders als in der Türkei. Finde ich nicht ideal, aber schlussendlich hat er bewiesen, und er ist ja noch nicht so alt, er ist 30, Irrtum vorbehalten, dass er weiss, wo das Goal steht, dass er Goal schiessen kann, und wenn er die Rolle bekommt, er ist für mich ein Stürmer, der muss eine wichtige Rolle einnehmen im System. Er ist keiner, der die 70. reinwirfst, oder der irgendwie so ein bisschen als Rollenspieler benutzt. Er muss ein wichtiger Bestandteil vom Team, vom System sein, dann kann das funktionieren, und sonst, er ist schon so manchmal, ja, auch gewechselt, sonst wechselt er halt dann wieder mit, im Sommer oder nächsten Sommer. Es ist sicher der richtige Move. Das Datum, der Zeitpunkt finde ich völlig suboptimal. Und wenn ich jetzt auch einen coolen Übergang kann machen kann, immerhin Spanien, Isco, Union Berlin, das ist für mich wie Cristiano Ronaldo und Paderborn, oder? Das geht hinten und vorne nicht auf. Und ja, unglaublich gestaunt, als ich das gehört habe, wo er auch nicht in das Team reinpasst. Er passt nicht zum Urs Fischer, zu seiner Philosophie. Ich hatte das Gefühl, oh shit, jetzt machen sie einen grossen Fehler, jetzt zerstören sie ihr wunderbares Projekt. Und er ist gescheitert. In der letzten Stunde, er ist schon in Berlin gelandet gewesen, und er hat irgendwie Unstimmigkeiten gegeben bezüglich der letzten Vertragsdetails, vermutlich Provisionen für die Agentur. Das ist natürlich hochnotpeinlich für einen Verein, dass das dann im letzten Moment platzt. Aber das wäre ja absolut verrückt gewesen, finde ich.
Ja, also das wäre Sensationstransfer vom Winter gewesen, ganz klar. Ich glaube, dort hast du auch wirklich gemerkt, wenn ich so die sozialen Medien durchgeschaut habe, dort hat man schnell das Fußballromantikerherz auf der Welt richtig laut geschlagen. Es Union Berlin, wo durch eine andere Art sehr erfolgreich ist momentan in Deutschland, mit einem Schweizer Trainer, wo auch nicht irgendwie der ist, wo jetzt gross immer muss sich in Szene setzen. Holt einen fünffachen Champions League-Sieger, der also mit 30 noch bei weitem nicht vorbei ist, mit dem Isco. Und auch so vorher, oder? Sie haben ja, der Captain von Union Berlin hat nach dem Berliner Derby gegen Hertha, was sie gewonnen haben, auf ein Foto auf Instagram geladen und gesagt, dass der Sieg war für dich, Isco. So, man hat dort noch so ein bisschen gemeint, es sei ein Witz. Also, dass die ein bisschen humorvoll mit dem Gerücht umgehen, weil sie am Schluss ja in Union sind und sie sind alle auf dem Boden geblieben. Und dann meint man, das kommt. Und dann ist es schon bitter, dass es nicht kommt. Wobei, ich finde jetzt auch, wie der Club, wie der Urs Fischer, dass sie den PK moderiert hat, auch das haben sie wieder ein bisschen sympathisch gemacht. Also sie haben einfach klar, hey, wir haben die Chance gesehen, etwas verrückt zu machen. Nachher haben sie noch etwas Verrücktes, irgendwie in der letzten Verhandlung, obwohl alles schon abgemacht worden ist. Und dann machen wir halt gleich nicht so verrückte Sachen als Union Berlin und hauen einfach Wolfsburg aus dem Pokal am gleichen Tag. Und das ist dann halt auch wieder Union Berlin. Ich habe zuerst auch gefunden, es ist ein bisschen peinlich, aber jetzt im Nachhinein kurz träumen und jetzt vielleicht spielen sie Champions League und holen sich einen anderen im Sommer.
Aber er hat schon nicht gepasst. Weißt du, er passt weder vom Typ noch vom Spieler, vom Spielstil her, noch vom Glamour-Faktor her zu Union Berlin. Berlin ist noch eins. Das wäre ein mutiger Transfer gewesen. Und vielleicht ist es besser für alle Beteiligten, hat es nicht geklappt. Wobei ich nicht genau weiss, was jetzt mit dem Isco passiert. Er ist vereinslos, klar, Türkei ist noch offen und so, er wird sicher einen Club finden. Er ist ja jetzt nicht das Muster der Konstanz gewesen in den letzten Jahren. Umso mehr hat er nicht zum Urs Fischer gepasst, oder? Es ist ja, es wäre wirklich sehr ein lustiges Experiment gewesen. Union Berlin kann ja übrigens mindestens 24 Stunden Leader sein, glaube ich, nächstes Wochenende. Also, unglaubliche Geschichte, die man einfach ein anderes Mal ein bisschen länger müssen würdigen. Was aber auch damit zusammenhängt, dass Bayern München, wow, jetzt cooler Übergang, muss ich sagen.
Ja, es läuft.
Richtig schwächelt, dem dreimal unentschieden. Ich liebe das natürlich, wenn der FC Hollywood vorkommt, wenn der Sportchef durchträgt, wenn der Trainer schwitzt, wo kritische Fragen bekommt, wenn die Spieler sich gegenseitig zerfleischen, Gucci, Gnabry und so weiter. Wunderbar, es läuft wirklich so, wie man sich das vorstellt. Übrigens sind sie eben erst, also das ist sensationell bei München immer wieder. Aber gleich, ich habe jetzt die drei Matches gesehen und ich habe ja schon übrigens, ohne wollen zu bluffen, nach dem ersten Match gesagt, die überzeugen mich nicht, Leipzig ist nicht schlechter, das kann noch spannend werden. Im Frühling, dann ist das Köln-Spiel gekommen, was ich ganz schlecht gespielt, jetzt am Wochenende auch nicht gut gegen Frankfurt, sie sind nicht das bessere Team gewesen. Und es klingt jetzt ein bisschen wild, aber Und ich halte viel von Julian Nagelsmann, aber irgendein ist, jetzt muss er liefern. Und Paris ist verwundet, PSG, mit dem Rücken zur Wand. Aber die zwei Achtelfinalspiele, die werden die Saison ein definieren von Bayern München. Und wir reden dann gleich von Messi, Mbappé und Neymar, oder? Big Game Players. Also grosse Spiele mögen die. Und ich weiss nicht, ob Bayern bereit ist, weil das grösste Problem, und dann kannst du auch ein bisschen über Bayern reden, hören dir gerne zu, ist, sie haben keinen guten Stürmer. Choupo-Moting ist einfach weit weg von Weltklasse. Er hat ein paar Goal geschossen, aber bei Bayern München schießt jeder Stürmer ein paar Goal, die eingesetzt wird. Das lenkt bei weitem nicht. Ich meine, schon einmal Frankfurt hat mit dem Kolo Muani einen viel, viel, viel besseren Stürmer vorhin. Und das enttäuscht mich von Bayern. Sie haben jetzt super Transfers gemacht. Der Blind ist vielseitig in der Verteidigung, der Cancelo. Der Sommer ist sicher ein schlauer Ersatz. Aber sie hätten meiner Meinung nach einen Stürmer holen müssen. Das lenkt so nicht.
Ja, hast viele spannende Sachen gesagt. Bei vielen Sachen bin ich auch bei dir. Stürmer habe ich mich auch gefragt, wieso das jetzt wieder nichts geholt haben. Auch vielleicht auch nochmal einen Ersatz hinter dem Choupo, den wir können auslehnen können, weil Choupo-Moting ist ja auch in Vertragsverhandlungen. Ich glaube nicht jetzt mittelfristig weiter die zweite Garde sein bei Bayern. Gleichzeitig wird Bayern das Harry Kane-Gerücht nicht los. Und ich finde schon, oder im Mittelfeld hast du Weltklasse-Spieler. In der Verteidigung hast du jetzt mit Hernandez 80 Millionen, Cancelo 70 Millionen, Innenverteidiger De Ligt. Also ich meine, was da für eine teure Verteidigung hat und vorne gurkt der Choupo-Moting rum, im Verhältnis schon nicht so ausgewogen, würde ich jetzt mal sagen. Nagelsmann bin ich auch gespannt, weil wenn jetzt zum Beispiel heute Abend, Mittwochabend, Mainz würde Bayern aus dem Pokal rühren, dann brennt der Baum in München. Bundesliga droht aus Bayern sich so spannend wie schon lange nicht mehr zu werden. So spät in der Saison haben sie schon lange keine Krise mehr gehabt, finde ich. Mhm. Kannst mich gerne korrigieren. Und darum jetzt auch wirklich Nagelsmann, oder? Im ersten Jahr hat man können sagen, dass irgendwie 25 Millionen Ablöse kostet, das ist eh unantastbar gewesen, aber irgendwann sind dann Bayern-Trainer schon für mehr Erfolg haben wieder müssen gehen an die Saison. Ich bin sehr gespannt, wie das gehandhabt wird bei Bayern. Und ab wann kann man eigentlich vom sieglosen Sommer reden?
Ja, das ist schon so. Die Ankerung hat er auch noch nie verloren. Aber ja, es ist für ihn wirklich, wir haben ja einen Call gehabt mit ihm letzte Woche, wo wir dabei waren für die Schweizer Medien. Spannend gewesen. Jeder durfte zwei Fragen.
Hast du gefunden?
Nein, es war leicht ironisch gemeint gewesen. Aber er macht es gut, muss man dazu sagen, er ist ein Vollprofi, auch medial. Und dass er nicht der Mann für die ganz, ganz grossen Schlagzeilen ist, wissen wir nicht erst seit gestern. Ich war ein bisschen irritiert gewesen vom Anlageformat. Jeder von uns hat zwei Fragen dürfen stellen. Und wir haben vorher nicht gewusst, wie die Reihenfolge ist. Es war ein bisschen unübersichtlich gewesen, hat mich gedacht. Aber immerhin haben wir die Möglichkeit gehabt, mit ihm in einem Zoom-Call zu reden, die 6-7 grösseren Medien von Schweiz. Und haben es ja auch genützt. Es ist schwierig für ihn, finde ich, wo er ist eigentlich ein Leader, aber er kann jetzt nicht dort herkommen und gerade unglaublich grosse Worte führen. Aber er hat jetzt, glaube ich, auch noch keine grossen Interviews gegeben nach dem Match. Das sind andere, die dort wichtig sind und die Wortführer sind. Ich könnte mir vorstellen, dass, ja, auch für ihn ist das Entscheidende, sie die Champions League spielen. Weißt du, auch wenn sie jetzt in der Bundesliga vielleicht ein bisschen Mühe haben, meine Union Berlin, ein Frankfurt, das SC Freiburg, wird nicht mithalten bis Ende Saison. Dortmund ist jetzt wieder hergekommen, glaube ich, auf 3 Punkte. Leipzig finde ich sehr stark. Aber es ist ja nicht eine Krise in dem Sinn. Letztes Jahr sind sie gegen Villarreal ausgeschieden im Viertelfinal. Und das ist ja dann schon ein bisschen peinlich gewesen aus Bayern Sicht. Jetzt schon im Achtelfinal raus. Ich glaube, das wäre wirklich knaller. Dann, wo der Salihamidzic, es irritiert mich sehr, wie offensiv und aggressiv, dass er unterwegs ist im Moment. Er ist schon Spieler so gewesen. Aber es sind alles nicht so gute Zeichen für einen grossen Club, für den grössten Club von Deutschland. Und liegt jetzt auf der Hang, jetzt darfst du den Übergang vom FCB zum FCB machen, der ja gleich im Schlamassel steckt, oder?
Ja, auch da wieder ein wunderschöner Übergang. Ich muss dann da leider ein bisschen versauen. Bei Bayern ist ja schon auch, aber was du richtig sagst, irritiert mich ein bisschen, dass der schon so sein mediales Pulver verheizt. Also, der kann ja jetzt nicht wochenlang weiter täubeln. Irgendwann ist einfach der Bratz, der wieder etwas sagt im Interview. Und ja. Wenn es keine Reaktion gibt vom Team, bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Und du hast es vorher richtig gesagt, das hat auch bei mir im Team jemand gesagt, da nehme ich nicht Credit auf mich. Eigentlich ist der Sommer nur für die beiden PSG-Spiele geholt worden. Alles andere kannst du auch mit dem Ulreich gewinnen. Eigentlich ist wirklich die zwei Spiele werden entscheiden oder vielleicht dann auch die nächsten Champions League-Spiele, wenn man weiterkommt, ob sich die 8 Millionen gelohnt haben, die man in Jan Sommer investiert hat.
Ja, wunderschön wäre eine Geschichte. Paris, Bayern, Penalty für PSG, Mbappe. Schießt er nicht. Wir wissen auch, dass der Sommer Mbappe seine Penalty gehabt hat im EM-Achtelfinal vor mittlerweile 2 Jahren oder 1,5 Jahren. Ja, es ist einfach fantastisch. Bayern München ist einfach cool, dass es gibt. Die nächsten 2, 3, 4 Wochen werden unglaublich interessant, wenn man das ein bisschen verfolgt, wo ja auch immer wieder intern als rauskommen. Vorhin, wo du so geredet hast, habe ich mir überlegt, Salihamidžić, was hat er noch für viele im Köcher. Irgendwann wackelt der Trainer, das ist klar, aber ich glaube, das geht noch ein bisschen. Vielleicht ist irgendwann ein Spieler dran, wo sie einfach aussortieren, wo es nicht geht, wo sie ein Zeichen setzen wollen. Muss jetzt nicht der Gnabry sein, kennen das Innenleben zu wenig gut, aber man hört schon 2, 3 Sachen, dass einzelne Spieler ein bisschen Unruhe stiften und so. Ist nicht alles super bei Bayern. Der Nagelsmann hat auch noch keine Balance gefunden, gerade im zentralen Mittelfeld, wo ja eigentlich Kimmich, Goretzka perfekt wäre. Goretzka ist sehr viel verletzt. Musiala, Riesenkicker, hat er irgendwie auch noch nicht die richtige Rolle gefunden. Er rotiert, auf den Flügel hat er unglaublich viele Optionen. Es wirkt alles nicht so harmonisch, es geht nicht, wie man so schön sagt. Aber es ist nicht eine Krise wie beim FC Basel, oder?
Ich würde jetzt gerne widersprechen, weil wenn es jetzt weiter 2, 3 Spiele nicht gewinnen und die ganze Konkurrenz, Frankfurt, Dortmund, Leipzig, sogar Union machen ihre Hausaufgaben, sind sie plötzlich Platz 5. Ja. Und also Leipzig ist sehr stark unterwegs, Eintracht Frankfurt strotzt von Selbstvertrauen und dort ist wahrscheinlich dann Doppelbelastung auch vorbei gegen Napoli. Bei Frankfurt weiss man nie, aber und Dortmund ist irgendwie auch plötzlich ein bisschen im Flow, was untypisch ist für Dortmund. Normalerweise würden die jetzt irgendwie ein 1-1 machen gegen Bochum. Aber ja, kommen wir zu Basel. Ich habe das Gefühl, bald eskaliert es. Fans, Alex Frey, David Degen, wer hat halt als erstes Schnauze voll? Also kann es auch sein, dass der Alex Frey einfach bin, du, jetzt habe ich langsam.
Ja, schwierig vorstellbar, weil es gleich ein Traumjob ist für ihn und er hängt mit dem Herz dran. Er wirkt mega ratlos. Vielleicht kann er gar nicht anders als ratlos sein. Wenn wir jetzt darüber reden, werden wir ja wahrscheinlich herausfinden oder der Meinung sein, da liegen Probleme extrem tief. Und Probleme von ja irgendwann ist ganz oben an, wie wir wissen. Aber wir haben schon ein paar Mal diskutiert, das wirkt alles so konzeptlos. Ich weiß nicht, ob der David Degen genau weiss, was er wirklich macht. Mit all diesen Baustellen, die sie selber auftun, zum Beispiel, wie sie eben haben wollen, den Verlust abwälzen auf den Verein. Es ist ja jetzt rückgängig gemacht worden, haben wir letztes Mal darüber geredet. Das sind alles so Sachen, so irritierende Vorgänge. Wir fragen mich dann, wie wir eingangs diskutiert haben, ja, aber das müssen doch Profis sein. Die wissen doch, wie man einen Club führt. Das kann doch nicht sein, dass sie so viele Geschichten selber auftun, emotional diskutiert werden und dann sind sie erstaunt darüber. Ich meine, der FC Basel ist Kulturgut in Basel. Wir sind beide nicht Basler, aber wir haben es x-mal gehört, wir haben es miterlebt, wir wissen, wie wichtig das der Club ist. Und dann machen sie solche Schwachsinn, ich kann es nicht anders ausdrücken. Und das Gleiche mit Kaderzusammenstellung. Und wenn dann vielleicht noch ein Punkt von ganz vielen, wo wir noch sicher werden diskutieren, wenn du so die Interviews hörst, Marvin Hitz, schon mehrmals jetzt, sehr ungeduldig, Fabian Frey, das sind so klare Aussagen, dass es offenbar in dieser Mannschaft nicht stimmt, dass es viele junge Spieler hat, die nicht wissen, wie man sich verhaltet, wie man arbeitet, wie man trainiert. Das ist eindeutig und irgendjemand muss da irgendwie durchgreifen. Aber wahrscheinlich kann man ja jetzt nicht, wenn es jetzt ein Spieler ist, der jung ist, talentiert, hohen Marktwert hat, dann können sie nicht aussortieren. Sie sind gefangen in ihrem Geschäftsmodell, das hinten und vorne nicht aufgeht im Moment und es hat so viele Baustellen, dass es ist wirklich bei Bayern, es ist spannend zum Zuschauen.
Sollen wir ein bisschen Credit auf uns nehmen, dass wir das eigentlich angekündigt haben letzte Woche?
Also du könntest schon seit Monaten an. Du darfst den Credit gerne haben. Ich sage eigentlich immer noch, Basel muss locker zweit werden. Aber seit ich jetzt die letzten Spiele gesehen habe, nach der Winterpause aus Ende Rückschritt hat gegeben, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Aber handkrumm ist Lugano zweit. Also sorry, Lugano GC habe ich auch müssen schauen am Samstag. Die können ja nicht zweit werden. Aber ja, der Credit, der geht eher auf dich.
Ich weiss gar nicht, was ich da noch mehr ergänzen soll. Ich finde, gefangen in ihrem Geschäftsmodell trifft es sehr gut aktuell. Und es ist wirklich so, in der Aussendarstellung wird es immer schlimmer und es wird nicht besser. Und man hat schon Man hat viele Sachen verziehen und gefunden, neue Führung und vieles im Umbruch von Catering über Management bis Geschäftsstelle, Stadionumbau, Kader und so weiter. Aber langsam geht sowohl mein Verständnis wie auch, glaub, das von den Fans geht ein bisschen am Ende zu, weil irgendwie man sieht so keinen Fortschritt, der einem Hoffnung macht.
Du könntest ja, du bist ja, das darf man noch einmal erwähnen, erstaunlich gut vernetzt in Kreisen, wo andere Journalisten nicht vernetzt sind. Und ohne, dass das allzu viel verraten ist, ich bin sicher, du kennst Leute, die nahe David Degen sind. Was hast du für einen Eindruck von ihm? Was sagt er den Leuten, die er nahe steht? Mir ist klar, dass du vielleicht nicht alles kannst sagen. Ich bin nicht blöd, aber weiss er, was er macht? Oder was sagen die ihm nächsten?
Hey, ich kann dir das im Fall so nicht so beantworten, weil ich jetzt gerade kürzlich nicht gerade mit jemandem Kontakt gehabt habe. Und die wissen ja auch, dass wir nicht alles sollen und können und so erzählen. Aber es ist schon, was man am Anfang immer gehört hat, oder auch im letzten Sommer, dass er halt einfach unglaublich viel schafft, unglaublich nicht zur Ruhe kommt und sehr umtriebig ist, wie man es ja auch sieht. Oder eben viele Baustellen anpacken, vieles versuchen in Ordnung zu bringen aus seiner Sicht oder aus der Sicht vom Verwaltungsrat oder wer auch immer, dass da alles mitentscheidet. Und ich weiss nicht, ob es langsam auch ein bisschen viel wird, weil es halt keinen Erfolg gibt. Oder wenn es erfolgreich ist, gehen so Sachen ganz einfach und da kann man Sachen anpacken und so. Wenn jetzt noch die ganze Zeit die Negativität kommt von auch in der Kabine, von außen, Fans, Medien, das, ich glaube, da macht das Arbeiten und auch Spielen für den Club dann schon auch noch ein bisschen weniger Spass.
Ich finde es sehr spannend, wenn ich mir überlege, wenn du mir vor 2 Jahren gesagt hättest, in 2 Jahren spielen bei Basel, Hugo Novoa, Bradley Fink, Amdouni, Zekiri, Ndoye, Walt Burger, Diouf, all die Supertalente, das darf man schon so sagen, sie ergänzt mit Routiniers wie Marvin Hitz, Michael Lang, Fabian Frey, Thauland Xhaka, also alle Spieler, die internationale Erfahrung haben, die das Basler Herz haben, hat er gesagt, sensationell. Basel ist auf Jahre raus Schweizer Meister. Und das, da habe ich Mühe, das irgendwie zu akzeptieren. Ich finde, akzeptieren das richtige Wort, wo ich es eigentlich absolut genial finde, was sie machen. Mit diesen unglaublich guten, jungen, talentierten Spielern, zusammen mit diesen Routiniers. Und ich verstehe nicht genau, wieso das nicht aufgeht. Sie spielen wirklich extrem schlechten Fußball. Sie haben es ist nichts erkennbar, keine Spielidee, individuelle Klasse, von einem Duni rettet sie vielleicht mal ein bisschen. Früher oder später landest du halt beim Trainer. Und ich weiss noch nicht, es muss nicht sein, dass der beste Torschütze in der Geschichte des Schweizer Fußball ein guter Trainer muss sein. Und der Alex Frey hat mich bis jetzt nicht überzeugt. Und natürlich ist er nur ein Punkt von ganz vielen, wo die ganze Unruhe strahlt ab. Die Führung ist nicht souverän. Die Spieler haben vielleicht, dürfen sich zu viel erlauben. Aber gleich, ich meine, eigentlich ist das Kader, das sage ich, noch einmal super zusammengestellt. Und bei dieser Meinung bleibe ich, aber jetzt ganz viel sagen, du hast keine Ahnung, Rauch. Ich finde das Kader, die Spiele sind sehr interessant.
Hey, ich habe ja im letzten Sommer, und es ist ja immer einfach zu sagen, ich habe es ja schon gesagt, dezumal, aber für mich ist es ja wirklich recht offensichtlich gewesen, dass es hure schwierig wird für den Alex Frey und er vielleicht gut Rat da hat, nochmal Superliga-Erfahrung in einem anderen Club zu sammeln, bevor er so eine grosse Station, so eine grosse Baustelle anpackt. Man muss natürlich auch Chancen packen, wenn sie ihm bietet. Das kann sein, dass er nicht Branchenjob genommen hat und in den nächsten 5-10 Jahren wäre Basel zu gewesen, klar. Das ist einfach von Zürich aus da zu urteilen. Was ich mich frage, und ich glaube, ich habe das auch schon in dem Podcast angesprochen, kann der Alex Frey so aufstellen, wie der Kader das hergibt? Oder ist wirklich auch der finanzielle Druck gefangen im Geschäftsmodell, wie du das so wunderschön gesagt hast, auch mit, tut die auch ein Stück weit die Aufstellung mitbestimmen, weil man einfach muss einen von diesen jungen Spielern fördern, damit man Kohle reinholen in den nächsten 1-2 Jahren. Anstatt jetzt einen Fabian Frey, Thauland Xhaka, Michael Lang, wo ja alle auf dem Abstellgleis sind.
Ja, das ist ein guter Gedanke. Du siehst ja Gesichter von den Spielern. Es kann ja nicht alles eben von diesen jungen Wunderstürmern gleichzeitig spielen. Zekiri wirkt extrem unzufrieden. Jetzt rein hat ein Goal geschossen, aber so trotziges Verhalten. Ist natürlich klar, die sind auch nicht all glücklich, wenn sie nicht spielen. Er hat ja wirklich alles probiert, der Frey, hat immer wieder gewechselt. Jetzt war irgendwie der Fink erste Wahl im Sturmzentrum, schießt aber keine Goal. Er ist auch noch sehr jung. Und was man von ihm gehört und gesehen hat, bei Dortmund, der wird seinen Weg machen. Es ist vielleicht zu viel, oder? Jetzt noch der Novoa, den haben sie jetzt definitiv nicht gebraucht. Natürlich ist das eines der grössten Talente in Spanien gewesen, mindestens bis letztes Jahr. Hat sich bei RB Leipzig nicht durchgesetzt, aber es ist einfach zu viel, wie du richtig sagst. Und er, und der Frey gehört wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass der David Degen der direkte Besitzer ist und dem Trainer seine Meinung sagt. Die kennen sich auch schon seit Ewigkeiten. Es ist schwierig, dort, glaube ich, ruhig zu arbeiten. Der Druck steigt in jedem Bereich. Sie sparen, was man gehört, wirklich jeden Bleistift und jeden Radiergummi ein. Ja, was die Summe, die da verbrannt ist worden, die 100 Millionen scheinen Eigenkapital gewesen von ein paar Jahren nach der Ära Häusler-Heinz, ist weg. Da kann der Degen jetzt nichts dafür, das ist vorher passiert. Aber gleich, es ist viel passiert und wahrscheinlich wäre es schlauer, wenn sich die führenden Leute dort nicht so gut würden kennen. Weißt du, wenn es ein bisschen professioneller aufgestellt wäre, professioneller im Sinn von, die Wege sind so kurz, sie schreiben ein anderes SMS wie wir zwei am 11 am Abend noch schnell, oder? Die sind so nah, auch privat. Es ist schwierig, nachher miteinander umzugehen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du erwähnt hast, dass sie sich einfach, ja, dass sie sich vielleicht fast ein bisschen zu nahe stehen.
Möchtest du noch etwas über deinen Lieblingsjoker sagen? Und ich rede nicht vom Tauland.
Nein, du hast vorhin ein Wort gebraucht, wo wir unserem Sohn immer sagen, das sagt man nicht. Hast du übrigens gerade die Hungerung gesehen im Pool am Lanschen, 26 Grad. Darum sage ich das Wort nicht, wo ich gerade an die Chaka denke, wo ich das dem Sohn noch sage, das sagt man nicht. Aber es ist unfassbar unprofessionell, wie sich der Granit verhält, auf Social Media auch, wie auch an anderen Orten. Und ja, das mal hertönen, aber es geht doch nicht, dass der Cap der Schweizer Fußballnationalmannschaft am Samstagabend irgend auf einen Beitrag vom FC Basel mit 17 Ausrufzeichen und Grossbuchstaben umwütet wie ein Wutbürger. Ja, wie der Fabian Rauch aus Welschenrohr, der durchdreht gegen ein Schutresultat. Das ist absolut absurd und lächerlich und einen Captain nicht würdig, das sage ich nicht zum ersten Mal. Und du wirst nicht verteidigen und sagen, super, endlich einer mit Emotionen. Aber es ist so vorhersehbar. Sein Brütsch hat nicht gespielt, ist 90 Minuten auf der Bank, was sicher seine Gründe hat. Er wird nicht jünger, der Tauland Xhaka. Und egal wie recht, es geht mir nicht mal um Inhalt. Granit kann sogar recht haben. Wahrscheinlich hat er ja recht. Das ist wirklich, schämt euch, sind harte Worte, oder? Aber ja, schämt euch, was ihr da anrichtet. Aber hey, das geht doch nicht. Stell dir mal vor, dass mich der Manuel Neu in Deutschland über Schalke 04, also come on.
Ja, er spielt ja nicht in der Super League.
Ja, gewusst.
dann wäre es ja, also weißt du, wenn er irgendwie bei Luzern im Mittelfeld wäre, wäre es ja vielleicht nochmal etwas anderes, wenn jetzt der Manuel Neuer Vergleich einfach. Aber Gegenfrage. Ist es nicht auch schön, dass Spieler zu Ex-Clubs oder Ausbildungsclubs noch so eine Verbindung haben, dass sie dermaßen mit den Emotionen dabei sind in einem Geschäft, wo es sozusagen keine Clubtreue und kein Herz mehr gefühlt gibt bei Spieler und auch Verantwortlich.
Herr Büro Xhaka schlägt wieder zu in diesem Podcast. Ich glaube, er hat vor allem Nähe zu seiner Familie und spielt Spieler mit gleichem Nachnamen und gleichem Blut in diesem Club oder spielt eben nicht und das treibt oder triggert den Granit Xhaka, so offensichtlich. Und ich finde nicht ein guter Punkt an den Aktionen vom Granit und es ist sehr interessant zu sehen, wie er mit Samthandschuhen angefasst wird von allen Medien. Wir sind relativ streng gewesen, darf ich sagen, bei NZZ der WM mit seinem Verhalten. Und wenn man sich ein bisschen umlässt im Verband, und wir reden ja dann im März wieder mehr über die Nationalmannschaft, ich meine, er macht ja dort ein bisschen, was er will, und niemand hat sich dafür immer etwas zu sagen, wo der Wichtigste ist im Verband als Captain. Und das kann nicht sein. Und das ist ein bisschen das Problem von Fußballclubs. Sowieso übrigens, jetzt unabhängig vom Granit Xhaka, der wahrscheinlich der höchste Lohn hat von allen bei dieser WM-Delegation jetzt von Schweiz. Der 100-mal höher als der Präsident zum Beispiel. Es ist eine Umkehr von Hierarchie, oder? Es wird ja nicht von oben runter diskutiert. Die wichtigsten sind die drei wichtigsten Einzelspieler, die den höchsten Lohn haben. Und die lassen sich jetzt nichts sagen, ohne Namen zu nennen, von irgendwelchen Präsidenten und Generalsekretären, die sie das ganze Jahr nichts zu tun haben. Und das ist ja in den Clubs ein bisschen ähnlich. Ich meine, es gibt keinen Trainer, der best bezahlt angestellt ist in einem Betrieb. Wahrscheinlich nicht mal bei Manchester City. Ich bin jetzt nicht sicher, ob der Guardiola mehr verdient als der De Bruyne. Ich glaube es nicht. Du weißt, was ich sagen will. Und das ist ein kleines Problem. Und der Granit wird sich vermutlich in diesem Leben nicht mehr ändern. Er ist ein wunderbarer Fußballer, ein super Spieler, ein Kämpfer auf dem Platz. Aber mit seinem Verhalten habe ich extrem grosse Mühe. Und das war ein weiteres Beispiel gewesen.
Du, ich, also, Ich glaube, die Diskussion müssen wir jetzt immer aufmachen. Ich weiss auch nicht, ob der Sascha Hufner noch etwas möchte dazu sagen. Wahrscheinlich zumindest.
Aber sag du deine Meinung, Tobi. Sag aber, jetzt du, was du findest von dieser Social Media Aktion.
Ja, ich finde, man muss jetzt das auch nicht grösser machen, als es ist. Er tut ein bisschen auf Instagram sein Frust loslassen. Wegen seinem Bruder, wegen dem Ex-Club, alles miteinander. Er ist sich bewusst, was er dort macht, glaube ich. Er ist sich im Standing von, ich meine, er ist gerade als Fußballer des Jahres, Schweizer Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden. Er ist sich seinem Standing bewusst und er setzt das halt so ein. Und ich finde, aus Journalistensicht, habe ich kein Problem damit, dass er die Schweiz mit der Captain-Binde, oder aus Fansicht habe ich kein Problem, dass er mit der Schweizer Nazi mit der Captain-Binde anführt und repräsentiert. Und aus Journalistensicht, sind wir ganz ehrlich, ist er auch ein bisschen ein Geschenk. Also, es ist einfach genau das Gegenteil von dem, was wir erlebt haben beim Medientermin mit dem Jan Sommer. Er ist halt einfach einer, der mal seine Meinung sagt und er steht zu und, ja, egal, also so, ich bin der Granit. Ist mir egal, was
ich stelle mir das ja schon noch mal sehr lustig vor, wie dem Samstagabend in seinem Haus in London hockt, den Tag nachdem er gegen ein unglaublich wichtiges Spiel im FA Cup verloren hat gegen Manchester City, den Match wahrscheinlich schaut, über einen Stream oder wie auch immer auf dem Schweizer Fernsehen. Und er sein iPhone vornimmt oder sein Samsung Galaxy, keine Ahnung, sein Oppo, und einfach dort sein Ärger abschreibt, wie einfach irgendein Hundskommune was aufhört. Ich finde das einfach sehr lustig.
Ja, eh. Es ist, also eben, also ich glaube nicht, dass es sehr viel Spieler gibt, die das machen, weltweit. Also da fällt mir jetzt nicht gerade spontan ein zweites Beispiel ein. Ja, ich weiß auch nicht, Kevin Grosskreutz hat sich immer wieder mal bei Dortmund eingemischt oder so, würde ich jetzt spontan sagen, aber sonst, ich weiß es nicht. Aber hey, wie du richtig sagst, spätestens nächsten Monat wird er gar nicht wieder ein Thema, wenn die Schweizer Nationalmannschaft auch nach Serbien muss, um gegen Weißrussland zu spielen, wird sich vieles um den Granit drehen. Und habe dich aber noch schnell fragen, was ist mit St. Gallen los? Ist, glaube ich, von mir wie auch von dir, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, als so ein bisschen Geheimfavorit auf Platz 2 oder auf die vorderen 2 gehandelt worden. Spielen zweimal gefühlt das ganze Spiel in Überzahl und schaffen nichts
raus. Ja, ich frage mich auch, was los ist. Es sind natürlich Rückschläge jetzt gewesen. Eigentlich haben sie ja auch noch 2 Last-Minute-Transfers gemacht. Wir müssen übrigens noch den Namen auflösen. Wir haben ganz, ganz viele Zuschriften bekommen. Es war, glaube ich, sogar ein Thema gewesen beim FC St. Gallen Pressekonferenz, wie man der Goebbels, der Franzose, ausspricht. Offenbar hat er holländische Wurzeln, ist erklärt worden. Goebbels, was du sagen? Hast du das richtig gehört?
Also zuerst haben wir sehr viele Nachrichten bekommen, dass es Schöbels ist. Französisch. Und dann hat es aber auch viele Zuschriften gegeben und das ist, glaube ich, dann wirklich auch bei der St. Gallen Medienkonferenz ein Thema gewesen letzte Woche. Es ist Goebbels. Also wie man es auf Holländisch würde sagen.
Wichtig ist, dass es nicht auf Deutsch ausgesprochen wird. Das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund gewesen von dieser ganzen Diskussion. Aber eben, er ist mal ein grosses Talent gewesen. Sie haben noch einen Stürmer geholt, der bei Bayern gut ein grosses Talent war, der auch ein bisschen logischerweise seine Karriere ein bisschen in die Stocken geraten ist. Eigentlich sie sind auf einem guten Weg. Ich habe letzte Woche mit Matthias Hüppi telefoniert wegen einer anderen Geschichte. Es macht auf mich eigentlich einen guten, geschlossenen Eindruck. Das Stadion ist voll. Sie sind für mich im Moment der zweitbeste oder am zweitbesten geführte Club in der Schweiz hinter IB. Und irgendjemand wird der zweite. Ich hatte dich schon lange mal fragen, wer du eigentlich sagst, wird zweit. Mittlerweile ist auch FC Zürich als Antwort wieder möglich. Es ist eigentlich jede Antwort möglich, ausser die Winterthur und IB. Aber ich glaube, St. Gallen macht es nicht schlecht. Einer von den neuen Stürmern muss sich vielleicht noch ein bisschen aus Torjäger etablieren, aber das Problem, das haben sie nicht unbedingt exklusiv, oder?
Ich habe dir im Fall keine gute Antwort auf den zweiten Platz. Eben, ich bin zuversichtlich gewesen, St. Gallen. Ich finde einfach auch, die machen es nicht schlecht. Haben jetzt als einer von den wenigen Clubs auch ein bisschen Neuverpflichtungen gemacht, haben sehr treue Fans, coole Fans in St. Gallen, geile Stimmung. Ich würde es denen noch gönnen. Ich habe mehr das Gefühl, also was hinten passiert, macht mir, ist, also ich habe das Gefühl, GC ist auf dem Weg, vielleicht noch hinter FCZ zu fallen im Laufe dieser Rückrunde, wenn die so weiterspielen. Und Winterthur, Vielleicht zum schnell den Vergleich machen mit der NFL. Da gibt's ja Teams, die dann aufhören zu spielen im Laufe der Saison, damit sie irgendwie den ersten Draft-Pick bekommen. Ich weiss nicht, bei Winterthur, die gewinnen sie ja nichts, wenn sie jetzt Letzte werden, oder? Und man hat irgendwie das Gefühl, die haben jetzt aufgegeben.
Ja.
Also gegen IB.
5-1, aber das ist, IB ist gerade ein bisschen radikal, seien wir ehrlich. Also, cool, haben wir ein Thema, wo wir uns widersprechen können. Aber die haben jetzt ein Match gehabt. Der erste war verschoben gegen Servet. Und jetzt in Bern, sage ich Berndeutsch, kann man mal 5-1 verlieren als Aufsteiger. Sie haben versucht mitspielen, glaube ich. Ist mir noch ein bisschen zu früh. Das sagst du mir ja gerne, ich ein bisschen früh urteilen. Jetzt darf ich es dir mal sagen. Und GC, ganz ehrlich, GC, für das sie so im Seich sind und das Kader ja wirklich nicht so gut besetzt ist, ordentlicher Auftritt war in Lugano. Mir hat der Trainer überzeugt, der Giorgio Contini, der sein System angepasst hat auf den Startsturm von Lugano. GC hat eigentlich alles im Griff gehabt. Wirklich ein ordentlicher Match. Ist natürlich kein gutes Spiel gewesen. Aber sie hat es verdient gehabt, zu gewinnen. Bekommen kurz vor Schluss den Ausgleich. Ein guter Angriff von Lugano. Aber so schlecht machen die das nicht. Die grösseren Probleme haben wir auch schon diskutiert von GC. Werden wir wieder diskutieren, liegen weiter oben. Oder liegen auch bei den Zuschauern, beim Stadion, beim Besitzer und so weiter. Aber rein das Team macht mir einen erstaunlich stabilen Eindruck, für dass sie so eben so viele Probleme haben. Und das wirst ja du mir wohl attestieren, dass das so ist, oder?
Ja, ich habe einfach das Gefühl, sie brauchen bald einmal einen Erfolgsmoment. Und eben Breite vom Kader ist, ich habe eben GC und Transferperioden, weiss ich wirklich nicht, nach was für einer Agenda die gehen. Ob das gleich ist wie in Europa. Immerhin Felix Mambimbi, du als IB-Experte und Ultra, was haltest du von dieser Verpflichtung?
Ja, es ist eine Senkung verschwunden. Vor 2 Jahren hat die auch gesagt, Supertalent wird sie weg machen. Ist jetzt ausgelenkt auf Holland, hat sich dort nicht durchgesetzt. Es ist schwierig für junge Fußball. Wir könnten dann vielleicht mal, das fände ich cool, mal einen Podcast mit einem jungen Spieler, Yashari-mässig, zu haben, weißt du, so ein bisschen die Verlockungen, wenn du 18, 19 bist, raufkommst, auf einmal ein cooles Auto kannst haben, Designerklamotten, schnell am Wochenende auf Paris, kannst dir eigentlich alles kaufen, was du wünschst, aus dem Nichts raus mit dem ersten grossen Vertrag. Das ist nicht so einfach und es gibt den einen oder anderen Spieler, der mit dem nicht umgehen kann. Vielleicht merkst du, was ich wollte sagen. Er ist immer noch jung und ja, er bekommt jetzt eine Chance, oder sollte in Super League können spielen. Er hat sehr hohe Qualitäten nach wie vor. Die hat er ja nicht verloren. Vielleicht hat er realisiert, um was es geht und wird jetzt seinen Weg machen. Und sonst wäre es schade für ihn und wäre vor allem auch schade für Ibe, der viel Zeit und Geduld in ihn investiert hat und ihn sehr gut ausgebildet hat. Und vielleicht wäre es jetzt eine Zeit, dass du im Zürich-Deutsch mal eine Lobeshymne ablässt auf Ibe, oder? Ist das schwierig für dich?
Es ist nicht schwierig. Also, mich hat letztens jemand gefragt, ob was mit IB los ist im Vergleich zur letzten Saison, ob da der Vicky so einen guten Job macht. Denk du, also, geh mal auf deine Seite vom Vertrauen und schau den Kader an. Also, der ist halt einfach wirklich so in einer anderen Liga, Achtung, wie der Rest von der Super League. Oder so, du hast vorher gesagt, Basel, super Kader mit vielen Talenten und erfahrenen, richtigen Basler, aber also was IB im Kader hat, ist einfach für Schweizer Verhältnis ganz klar Nummer 1 und so gewinnen sie jetzt halt auch das Spiel.
Auch hier, das Interessante ist ja, sie haben mich gar nicht gross überzeugt in der Vorrunde. Ugrinitschi, Meri haben noch wahnsinnig Steigerungspotenzial. Das 4-4-2 mit Rombos im Mittelfeld, weiss ich nicht, ob es das perfekte System ist. Aber sie gewinnen, sie marschieren, das Kader ist dermassen überlegen. Ja, es war wie ein Ausrutscher gewesen, die letzte Saison. Der Zürich einfach völlig sensationell. Aber sie haben Basel so klar aus Nummer 1 vom Land abgelöst. Wenn du mir das vor 6 Jahren hättest gesagt, oder ihr, die hätten wir nur gelacht, oder?
Beim Wiki, beim ganzen Thema Wiki bin ich jetzt nicht so nah dran, aber man muss ihm zugutehalten, was er kann, ist das Team im Griff haben. Auch da, im Erfolgsfall ist es sicher einfacher, aber da hat schon sehr viele Spieler, die nicht auf die Einsatzminuten kommen, wie sie den anderen Clubs in der Super League würden kommen. Und er kann das irgendwie relativ gut managen.
Seit ja, wenn sie mal ein Problem hätten, zum Beispiel, eins ist ja verursacht worden, ein bisschen durch unseren Podcast, oder Fassi, der Christian Fasnacht nicht ganz zufrieden war, wie er behandelt ist worden von IBE und das relativ deutlich gesagt hat bei uns. Sie managen es dann intern noch gut. Und das ist eben auch ein Unterschied zu Basel. Ich wollte jetzt nicht wieder den Wurschel in den Himmel loben, aber ich mache es. Weil seit der Sportchef ist, ist die Kultur sensationell. Und das Lustige ist, der Kicker, den ich ab und zu schreibe, als Schweizer Korrespondent, hat mir letzte Woche angerufen Fabian, was ist da los in der Schweiz? Wieso sind die Young Boys wieder so dominant? Das ist ja wahnsinnig. Halbzeitpause, 14 Punkte Vorsprung. Schreib mal was darüber. Und dann habe ich mir ein bisschen überlegt, ja, okay, die Deutschen, wie könnte man das jetzt denen erklären? Und dann ist mir aufgefallen, wo das ist halt schon unglaubliche Kompetenz. Sie haben vier Spieler oder vier ehemalige Spieler in Führungsrolle, die alle Bundesliga-Erfahrung haben. Also der Wurschu war bei Frankfurt, Bo Berger, Sportchef, ist bei Hertha gewesen, der Schappi, der von Schappi, sein Chefskalb von eBay, ist bei Borussia Dortmund gewesen. Und Raphael Wicke war bei Hamburg und bei Bremen gewesen. Also, schon alle die vier Namen, die zusammen wahrscheinlich 300 Länderspiele zeigen, was da für Kompetenz rum ist. Es sind alles ruhige, nachdenkliche Menschen. Überleg dir mal, was bei Basel für Menschen macht sie. Und der nächste, der kommt, ist ja gerade der Fabian Lustenberger. 13 Jahre Hertha oder 12,5 Jahre Hertha. Spielt noch ein halbes Jahr oder anderthalb Jahr und wird dann auch bei IB nachher rutschen in der Rolle. Und das passt einfach. Und jetzt habe ich wahrscheinlich wirklich ein bisschen sehr geschwärmt, aber du weißt, was ich dir sagen will, oder?
Ja, das Gegenargument wäre nur David Degen. Der hat ja auch bei Gladbach gespielt. Alex Frey hat auch bei Dortmund gespielt. Marco Streller, der auch noch auf der Geschäftsstelle arbeitet übrigens, hat auch bei Stuttgart gespielt. Also der hat schon eine Bundesliga-Erfahrung. Aber ich sehe den Punkt, den du hast. Ich möchte noch schnell ein Plädoyer für den VAR halten. Die Schiedsrichterleistung zwischen Thun und Luzern ist also nur abgebrochen auf die eine Penalty-Situation, wo der Goalie von Thun den Penalty hebt und dann nochmal wiederholt wird, obwohl der Fuß klar noch auf der Linie ist und zwei Schiedsrichter machen nichts anderes als auf den Goalie schauen, ist also dramatisch. Und da bin ich schon froh, haben wir noch einen Videoschiedsrichter ab und zu, wo diese Leute, die da am Werk sind und irgendwie ein Aufgebot bekommen, auch noch auf die Finger schauen.
Jetzt habe ich eigentlich vorgehabt, den Kindern zu sagen, wenn sie mich fragen, hat es der andere Mann gut gemacht, weil er dich loben. Jetzt muss ich sagen, jetzt hast du alles kaputt gemacht. Deine ganze Performance ist im Eimer, wenn der war, was loben. Aber ja, das gehört halt auch dazu. Du kannst nicht alles gesehen. Ich habe es gelesen, ich habe es wirklich nicht gesehen. Aber es gibt immer wieder Beispiele, Fehlentscheidung. Aber unter wahr diskutieren wir das anders mal. Wir sind am Ende vom Podcast, ich bin wieder in Ferienstimmung. Ich wollte jetzt nicht so schwierige Themen aufrollen.
Gut. Gibt es noch ein Thema, das dich sonst beschäftigt, das du möchtest ansprechen als Abschluss?
Ja, zwei. Einerseits habe ich mich letzte Woche mit Red Bull beschäftigt für eine Geschichte in der NZZ am Sonntag. Red Bull Salzburg hat ja sehr viele Spieler immer wieder in der Schweiz. Gerade im Januar sind drei Spieler in die Schweiz gekommen. Unter anderem der Rocco Simic zu Zürich, habe ich mit Leuten in Salzburg telefoniert oder Kontakt gehabt. Ich bin ja, wie ich ein paar Mal gesagt habe, ein recht grosser Sympathisant von Red Bull, sowohl als Getränk als auch als Sportkonzern. Und die machen es wirklich sensationell. Jetzt haben sie ja wieder einen Israeli geholt für 7 Millionen, 18-Jährigen. Sie haben einen Isländer interessiert, 15 Millionen. Die sind in ihrer Liga, in einer anderen Liga sogar als IB. Ein hervorragender Job. Und da kann man schon sagen, alimentiert von Red Bull. Aber die haben 550 Millionen eingenommen in den letzten 9 Jahren mit Spielerverkäufen. Wir haben da recht gross recherchiert. Und ich wollte dir nochmal deine Meinung wissen. Du bist eben, wie gesagt, in Zürich gut vernetzt. Es gibt ja immer wieder Gerüchte. Und ich fände das mega cool. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal vor einem Jahr diskutiert. Ja, Red Bull, wo GC übernimmt, oder Zürich, das fände ich sensationell.
Ich glaube, die FCZ, für FCZ ist relativ unrealistisch. Das hat Ancillo Canepa ja letztes Jahr auch wieder mal erwähnt, dass das Interesse wirklich da rum war. Ich glaube einfach, der Markt für die, ich sage jetzt mal, Sprungbrett-Clubs von Red Bull ist ein bisschen gesättigt in Europa. Ich glaube, sie möchten in Skandinavien noch etwas machen. Und ich weiss halt auch nicht aus Red Bull sich, wie attraktiv die Schweizer Liga wirklich ist. Ob sich das würde lohnen. Aber also grundsätzlich, ich glaube, bei GC würde das sofort jeder unterschreiben.
Ja, sie könnten zum Beispiel die Spieler, die zu gut sind für Liefering, ihren Partnerclub in der zweithöchsten Liga, könnten sie dann hier parkieren.
Machen sie ja jetzt schon.
Machen sie jetzt schon, genau. Der Schweizer Meister bekommt quasi aus Gnadenbrot einen Spieler, der beim österreichischen Meister nicht spielt. Das zeigt ja den Stellenwert, den er bei Red Bull Salzburg hat.
Vielleicht ergibt sich da ja noch etwas. Also ich glaube, die haben Kohle und die sind offen und mal schauen, wie es da in den Führungs- und Besitzerstrukturen von den Schweizer Clubs weitergeht.
Ich hätte noch ein Lob aussprechen. Ich habe einen spannenden Text gefunden bei euch auf der Webseite. Ich glaube, Alicia Lehmann hat jetzt mehr Follower als der Roger Federer auf Instagram. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen, der Satz. Aber es ist so. Auch die Welt ist ein bisschen crazy manchmal. Und er hat das beschrieben mit der Expertin von Social Media, wie sie das gemacht hat. Und da du ja auch Expert bist von Social Media, die macht es gut, Alicia, oder?
Ich glaube, die den Artikel gelesen haben oder die nicht gelesen haben, das ist eben das Thema, dass sie eine relativ gute Mischung zwischen privatem Content, fußballerischem Content, lustig, humorvoll, aber auch sexy, würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, das ist zeitgemäß. Mit halt verschiedenen Rollen einnimmt auf Social Media und so auch eine gewisse Vorbildfunktion, glaube ich, hat bei jungen Fußballerinnen. Und es ist ja wirklich Wahnsinn, die meist gefollowte Person nicht mit einem Schweizer Pass, weil der Ivan Rakitic hat noch mehr. Aber eigentlich nachher ist nur noch Alicia Lehmann. Und das ist ja schon Wahnsinn. Also, die hat einen grösseren Einfluss, eine grössere Reichweite als Michel Hunziker, Roger Federer und so weiter, Granit Xhaka. Die macht das schon crazy und ich bin gespannt, wie sie das jetzt auch nutzen wird. Also, das ist ja noch lange nicht das Ende von ihrer Karriere, sowohl auf dem Fußballplatz wie auch auf Social Media.
Aber weißt du, gerade ich in Teufels Küche, wenn ich finde, von all diesen Punkten, die du angesprochen hast, ist das mit dem Sexy natürlich nicht ganz der Unwesentlichste. Es war ja kürzlich auch hier, 2 Tage, Miami, wo hat in 3 Tagen etwa 2000 Strandbilder gepostet von sich. Sieht jetzt nicht ganz so gut aus, Alicia Lehmann, oder? Es ist schon auch ein wichtiger Faktor, muss ich ja niemandem erklären auf Social Media, darf man auch nicht zu laut sagen, aber auch das macht sie natürlich schon nicht so schlecht, oder?
Ja, aber der Cristiano Ronaldo, der ja die meist gefollowte Person überhaupt ist auf dem Planeten, auf Instagram, der hat ja jetzt auch nicht nur Fotos, wie er voll verhüllt oder nur im Fußballliebli ist, sondern hat da auch ein oder andere Boxershorts oder Badhosen Bild auf Instagram, wo natürlich dann vielleicht nicht gerade dich und mich ansprechen, aber auch andere natürlich eben eine grössere Reichweite als nur der Fußball-Ultra verwünscht oder erreicht.
Ich finde es eine starke Leistung von anderen Liga, der Gold vom Fußball mit Kaderspielerin Nummer 22 von Schweizer Nats. Sie kommt ja jetzt zurück in die Schweizer Nationalteam, Entschuldigung, Alicia Lehmann. Aber ja, auch das ist möglich.
Ja, ich würde sagen, jetzt sind wir am Ende angekommen. Die US-amerikanische Sonne in Florida ruft. Du musst noch ein bisschen brüner werden. Dein Sohn ist schon ganz lang allein im Pool am Boden. Hat er noch Flügel?
Nein. Ja, okay. Gut unterwegs. Ich gehe vielleicht übrigens, damit mich das nicht fragen muss, was ich mir noch wünsche, mein Lieblingssänger, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, du bist so jung und hip, der Bruce Springsteen startet seine Welttournee heute hier in Tampa. Vielleicht gehe ich heute ins Konzert oder den 3 Tage in Orlando, wo er auftritt. Und ich werde auch in Schweiz gehen im Sommer. Also Bruce Springsteen, grosser Mann.
Ich habe jetzt eher gedacht, du kommst irgendwie mit Mark Anthony oder Enrique Iglesias, wenn du in Florida bist. Aber Bruce Springsteen kenne ich natürlich auch. Du, viel Spass natürlich. Du kannst an deinem Geburtstag machen, was du möchtest. Geniessen ganz fest im Namen von der 20 Minuten Redaktion und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die dich ansatzweise sympathisch finden, wünsche ich dir einen ganz schönen Geburtstag, einen Rest vom Tag und danke allen fürs Zuhören. Fabio, du darfst das letzte Wort wieder mal haben.
Nein, das hat mir gefallen, das letzte Wort. Merci Tobi, euch allen noch eine gute Zeit. Tschüss zusammen.
Bis bald, tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.